Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In Berlin versucht gerade ein Fahrradfahrer gegen ein in einem Stadtteil geltendes Tempolimit von 10 Kilometern pro Stunde zu klagen. Das ist der erste Fall dieser Art, weil es solche speziellen Geschwindigkeitsbegrenzungen für Räder bisher kaum gibt. Aber sie könnten zunehmen, genauso wie ja auch der Fahrradverkehr überhaupt zunimmt und manche deshalb sagen, wie dann auch der Bedarf an Regeln zunimmt. Ich habe mit Jana Kühl darüber gesprochen. Sie ist Professorin für Radverkehrsmanagement am Institut für Verkehrsmanagement der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaft und habe sie erstmal gefragt, ob man eigentlich im Moment noch auf dem Fahrrad überall so schnell fahren darf, wie man möchte.
Ja, also überall so schnell fahren, wie man möchte, so ist es dann nicht. Tatsächlich muss man sich auch auf dem Fahrrad an die ausgewiesenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, auch wenn das vielleicht lange ohne E-Antrieb und ohne schnelle Rennräder nicht so richtig aufgefallen ist. Und natürlich gilt auch überall, dass man in angepasster Geschwindigkeit unterwegs sein soll. Also man darf nicht so schnell fahren, wie man will.
Aber weil nicht jeder sich unter einer angepassten Geschwindigkeit dasselbe vorstellt, gibt es ja schon sind eigentlich erst Pilotprojekte in Berlin zum Beispiel, wo es extra Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt für Fahrradfahrende, zum Beispiel 10 Kilometer pro Stunde. Ob das jetzt in dem Fall wirklich sinnvoll ist, können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Aber ganz generell, halten Sie solche Geschwindigkeitsbegrenzungen für Fahrradfahrende für sinnvoll?
Wenn man sie wirklich die Geschwindigkeit lokal begrenzt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, wenn es hier einen begründeten Anlass für gibt. Also zum Beispiel, wenn der Verkehrsraum keine klassische Verkehrsachse ist, sondern auch anderen Zwecken dient. Man kennt das klassischerweise aus Fußgängerzonen, wo sowieso ja bisher die Durchfahrt für Radfahrende reglementiert ist, aber zum Beispiel auch auf Spielstraßen, wo man denen eben Rücksicht auf spielende Kinder nehmen muss und die Straße dient eben nicht einfach nur dem Fortkommen. In diesem Fall kann es natürlich sinnvoll sein, Geschwindigkeit zu reduzieren, um einfach die schwächeren Verkehrsteilnehmenden zu schützen.
Aber streng genommen bräuchte man dann auch eine Tachopflicht, weil ich weiß auf dem Fahrrad auch nicht immer sicher, fahre ich jetzt 10 km/h oder schon 12.
Also natürlich, wenn man das so betrachtet, kann man nicht ganz exakt sagen, wie schnell man fährt. Aber ob man jetzt Schrittgeschwindigkeit fährt oder 10 km/h fährt oder deutlich drüber, das ist sicherlich durchaus schon wahrnehmbar, aber viel entscheidender als diese Unterscheidung im Grenzbereich, ob es jetzt 10 oder 12 Kilometer pro Stunde sind, ist ja eigentlich, wie man sich gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmenden verhält. Und da kommt es dann auf 2 km/h eigentlich nicht drauf an, sondern einfach vielmehr, dass man darauf achtet, dass eben noch andere Menschen unterwegs sind, die entsprechend auch nicht behindert oder gefährdet werden möchten.
Prozentual gesehen spielt der Fahrradverkehr in großen, aber auch in mittleren und kleinen Städten ja inzwischen eine viel größere Rolle als, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren. Müsste das nicht eigentlich auch bedeuten, wir brauchen da neue Regeln?
Es ist halt so eine Frage, was können tatsächlich neue Regeln bezwecken? Also grundsätzlich, wenn man sich das Verkehrsgeschehen anschaut, bräuchten wir eigentlich vielmehr einen Verhaltenskodex, also eine andere Mentalität, ein anderes Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden, und zwar verkehrsmittelübergreifend, damit man eben einfach konfliktarm und möglichst auch sicher im Straßenverkehr unterwegs ist. Mehr Regeln brauchen dann eigentlich auch mehr Ahndung und man sieht eigentlich jetzt schon, dass mehr Regeln eigentlich nicht wirklich zielführend sind, sondern es ist eher ein grundsätzliches Problem in Verbindung natürlich auch mit Entwicklung in der Gestaltung des Verkehrsraums, dass eben entsprechend auch es gegeben ist, dass Menschen sich so wenig wie möglich in die Quere kommen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln.
Nachdem Sie das jetzt gesagt haben, erscheint mir eine Idee, die ich bisher doch mindestens übertrieben, wenn ich sogar ein bisschen irre fand, gar nicht mehr so abwegig. Was würden Sie von einer Art Fahrradführerschein halten, wo man grundsätzliche Dinge lernt? Das müsste ja nicht so aufwendig sein wie beim Auto, sondern sagen wir mal ein 2-Tagestraining oder sowas, aber verpflichtet.
Also vielerorts gibt es ja zum Beispiel in den Schulen den Fahrradführerschein, den man macht, um zu gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler zumindest einmal die Grundregeln gelernt haben und ein Grundmaß an Fahrpraxis erlernen. In diesen Genuss kommen natürlich nicht alle, aber das ist schon ein wichtiger Baustein, um halt Grundlagen zu erlernen. Einen wirklich formalen Führerschein einzuführen, ist natürlich sehr, sehr schwierig im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand, den formalen Aufwand, der dahinter stehen würde. Und das Zweite ist halt, dass dadurch eben diese inkludierende Wirkung von Radfahren und dem Fahrradverkehr verloren gehen würde, weil dann wieder eine Hürde besteht, eine Barriere besteht, überhaupt Radfahren zu können.
Was die Aufteilung der Verkehrsräume angeht, habe ich so das Gefühl, es gibt neben sich so irgendwie durchwurschteln 2 extreme Lösungen. Das eine ist eigene Trassen für jeden. Also für Autos gibt es das längst, für Fußgänger bedingt ja auch. Und es sind ja auch Fahrradschnellstraßen im Gespräch und teilweise schon geplant in deutschen Städten. Das wäre die eine Lösung. Wäre das das Beste, alles komplett voneinander trennen oder eher das genaue Gegenteil? Es gibt ja auch Pilotversuche mit den sogenannten Shared Spaces, also wo man eine Straße hat, wo das überhaupt nicht aufgeteilt ist und sich alle einigen müssen.
Das kommt sehr darauf an, welche verkehrliche Funktion tatsächlich dann diese Route erfüllt. Also wenn man jetzt Radschnellwege sich anschaut, da geht es darum, sehr, sehr schnelle, komfortable Verbindungen per Rad zu schaffen, um dann zum Beispiel auch alltäglich zügig mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln zu können. Das funktioniert dann natürlich nicht per Shared Space. Wenn man aber Räume hat, in denen einfach per se zu wenig Platz ist, wenn man jetzt an verdichtete Innenstadtgebiete denkt, aber grundsätzlich keine Verkehrsart per se privilegieren möchte, dann kann es sinnvoll sein, tatsächlich auch solche Shared Spaces einzurichten. Aber das können eben immer auch nur Zonen sein, in denen sich das anbietet, in denen es eben nicht darum geht, Verkehre schnell abzuwickeln, sondern eben gleichermaßen allen Verkehrsarten den Zugang zu ermöglichen. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, welche verkehrliche Zwecke da tatsächlich erfüllt werden müssen im Verkehrssystem.
Was Fahrradverkehr angeht, auch gerade wirklich Verkehr im Sinne von zügig auch mal ein bisschen weiter von A nach B zu kommen, da sind ja zumindest, was das Ausmaß angeht, ein paar Länder in Europa, Deutschland voraus. Die Niederlande fallen einem da immer ein, nordeuropäische Länder. Kann man von denen vielleicht irgendwas lernen?
Ja, natürlich kann man sehr, sehr viel gerade von den Niederlanden lernen, die sehr konsequent einfach Radverkehrsinfrastrukturen geschaffen haben, die so aufgebaut sind, dass es möglichst wenig Konflikte gibt, insbesondere auch gegenüber dem Autoverkehr. Und dass halt wirklich flächendeckend Netze vorhanden sind. Das heißt, man kann sich sicher sein, wenn man mit dem Fahrrad losfährt und in die nächste Ortschaft möchte, dass das auch funktioniert. Und dementsprechend muss man sich nicht lange Gedanken machen, ob es jetzt sinnvoll ist oder möglich ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Es geht tatsächlich. Und das hilft natürlich sehr, sehr viel in der Förderung des Radverkehrs.
Kostet aber Geld.
Kostet sehr viel Geld, ja.
Scheitert es daran oder scheitert es immer noch daran, dass wir oft in Deutschland sagen, ja, Leute sollen Fahrrad fahren, ist gesünder, umweltfreundlicher und spart Treibstoff, aber dass man trotzdem nicht bereit ist, das Fahrrad wirklich als gleichwertiges Verkehrsmittel auch im Vergleich zum Auto anzuerkennen?
Also wenn man Straßen für den Kfz-Verkehr baut, kostet das noch mehr Geld. Also insofern kann das Geld alleine nicht das Argument sein. Tatsächlich gibt es auch mittlerweile vermehrt Fördermittel, um eben auch Radverkehrsinfrastrukturen in die Umsetzung zu bringen. Es scheitert vielfach aber tatsächlich auch am Personal. Es gibt nicht genügend Leute, die sich darum kümmern können, dass dann tatsächlich auch schnell Maßnahmen durchgeplant werden und in die Umsetzung gebracht werden. Das heißt, auch da ist eine Schwierigkeit, neue Radverkehrslösungen zu realisieren. Aber gleichzeitig nach wie vor haben wir auch immer wieder die Situation, insbesondere dann, wenn es darum geht, Kfz-Verkehr in irgendeiner Form zu beschränken, beziehungsweise dem umgekehrt dem Rad- und Fußverkehr mehr Platz zuzusprechen, dass es eben auch am politischen Willen fehlt, das dann auch umsetzen zu können.
Zum Schluss eine persönliche Frage. Keine Angst, wird nicht zu intim, aber ich unterstelle einfach, dass jemand mit Ihrem Forschungsgebiet und Ihrer Professur ja auch selber Fahrrad fährt. Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad unterwegs sind, über wen ärgern Sie sich am meisten? Über die Autofahrer, über die Fußgänger oder über die anderen Fahrradfahrenden?
Tatsächlich kann ich das gar nicht so eindeutig beantworten. Wenn man viel unterwegs ist, weiß man ja auch auf den routinierten Strecken, wo es Probleme gibt. Aber mittlerweile beobachte ich eigentlich, dass unabhängig vom Verkehrsmittel immer mal wieder Situationen gibt, in denen man sich wünscht, dass man ein bisschen umsichtiger agiert, ein bisschen geduldiger, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen entspannter. Also das gilt für Radfahrende genauso wie für zu Fuß gehende und Autofahrende.
Jana Kühl, Deutschlands erste und einzige Professorin für Radverkehrsmanagement im Deutschlandfunk Kultur.